verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle am 19. Oktober 2011 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats, liebe Hörerinnen und Hörer, senden wir für Sie die Esperanto Welle über NB Radio Treff 88,0. Ja, liebe Hörer und Hörer, das war unsere Erkennungsmelodie für die Sendung, nämlich wir sind heute in der Themensendung. Aber dazu kommen wir noch, erstmal unsere Vorstellung. Wir sind heute zu zweit nur im Studio, Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und unsere Themensendung heute zu dem Thema, oh, wie war es noch?
Zu dem Thema Denaskai Esperantistoi, also geborene Esperantisten, die ihm als Neugeborenes nur Esperanto gehört haben.
Ja, und hinzufügen wollen wir noch, wie lerne ich Esperanto, Möglichkeiten im Internet, und außerdem laden wir dann noch ein zu unserer nächsten großen Veranstaltung, nämlich einem Esperanto-Seminar Ende dieses Monats. Aber beginnen wir mal erst mit dem ersten Thema, Werner. Denaskai Esperantistoi, kennst du Menschen, die von Geburt an Esperanto gesprochen, also als erste Sprache mit auch Esperanto bekommen haben?
Ja, dazu müsste man den Hörern Folgendes sagen. Esperanto ist ja eigentlich eine Idee, eine Sprache, ein Projekt gewesen vor 125 Jahren, das sich zuerst einmal an Erwachsene gerichtet hat. Und das ist auch heute so geblieben. Es gibt ja kein Land und kein Volk, das in sich selber Esperanto spricht, sondern die Idee wurde und wird ja erst einmal so verbreitet an wissende, schon erwachsene oder jugendliche Menschen. Nun gibt es aber das Phänomen, und gab es das schon vor 125 Jahren, dass sich Menschen verlieben, die aus verschiedenen Völkern kommen, sich über Esperanto kennengelernt haben und heiraten und dann Kinder bekommen danach. So, und nun geschieht folgendes Phänomen, das hat man vorher gar nicht bedacht. Die Familiensprache der Eheleute ist automatisch Esperanto. Und zweitens die Sprache des Volkes, in dem sie dann leben. Manchmal wohnt einer von beiden in seinem eigenen Land und der andere ist Gast. Oder sie wohnen sogar, das passiert auch sehr häufig, in einem dritten Land mit einer dritten Sprache. So, nun hat man folgendes Problem als Eltern. Die Kinder lernen zu Hause Esperanto oder nur Esperanto und vielleicht die beiden Sprachen noch der Eltern, weil ja die einen Hintergrund haben mit Familie und Oma und Opa. Und die dritte Sprache lernen die Kinder dann, oder die vierte Sprache dann auf der Straße, das ist die Sprache des Landes. Und das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja diese Diskussion auch derzeit aktuell in Deutschland, wo man sagt, sollen Ausländer, Migranten, wie man heute sagt, sollen die, die hier in Deutschland bleiben wollen, die hier immer sind, sollen die unsere Sprache lernen. Ja, und dieses Phänomen haben wir also im Esperanto. Und dazu muss man Folgendes sagen, das ist also nicht typisch. Das ist eine Begleiterscheinung, die die Sprachpraxis sich so ergeben hat. Und nun gibt es natürlich nicht viele, aber eine ganze Menge von jungen Menschen, also von Kindern, die bei 0 Jahren schon Esperanto hören. Sie können natürlich noch nicht sprechen. Das beginnt erst bei 1,5, 2 Jahren. Und nun hat man das auch schon wissenschaftlich untersucht. Wie lernen die das? Geht das überhaupt? Verstehen die das überhaupt? Und da haben wir natürlich ein Problem. Wir haben auch in der Brandenburg zumindest eine Familie, die ihre Kinder in Esperanto erzogen hat, also gleich bilingual. Da gab es die Muttersprache, die Vatersprache. Und die Kinder haben das sehr schnell begriffen, wer von welcher Seite spricht. Natürlich ist die erdrückende Macht der großen deutschen Sprache war in diesem Falle da sehr massiv am Wirken und das ist ja auch ganz natürlich. Aber diese Kinder lernten dann das Esperanto so nebenbei und mussten sich damit auch auseinandersetzen. Man war damals in der DDR gar nicht so freundlich gegenüber Ausländern und hat dann doch diese Kinder recht, unnett behandelt. Aber das ist ein anderes Thema. So. Und das gibt es aber weltweit. Das gibt es zwischen Japanern und Deutschen und Japanern und Chinesen und Japanern, Koreanern und Brasilianern und Russen und ich weiß nicht was. Da entstehen also diese sogenannten geborenen Esperantisten. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ausdrückt. Auf Esperanto heißt das Denaskai, von der Geburt aus an. So. Einen gibt es hier in Deutschland, einen jungen Menschen, der ist Anfang 20. Der ist eine Mischung zwischen Japan und Deutschland. Deutschland und Polen, wohnt in Deutschland, heißt Leo. Er ist, Schallplattenunterhalter unter anderem und Student und ist sehr aktiv in der Esperanto-Jugendbewegung. Und er sagt Folgendes, er hat ein Interview gegeben unserer Zeitschrift, Esperanto Aktuell. Und da wird ihm folgende Frage gestellt. Du bist ein Mensch mit einem breiten Interessenfeld und scheinst sehr viel Energie zu haben. Kommst du eigentlich auch mal zur Ruhe? Ja, sagt er, mehr als 24 Stunden am Tag schafft er auch nicht zu arbeiten. Und er braucht auch ab und zu mal eine Entspannung. Aber es macht ihm sehr große Freude, auch das in Esperanto zu bieten. Er ist also auch Schallplattenunterhalter für Esperanto-Jugendtreffen. Ja, du studierst aber noch. Ja, ich studiere Mechanik in Darmstadt. Er muss noch ein paar Jahre studieren, 2 bis 3 Jahre, das ist heute nicht so wichtig. Und was willst du dann werden? Ja, ich gehe wahrscheinlich dann in die Automobilindustrie. Danach will ich wahrscheinlich nach Japan fahren, um meine zweite Sprache dort zu perfektionieren und wird dann dort Japanisch weiter studieren. Naja, dann die Frage, Esperanto ist aber deine Hauptsprache, denn dein Vater spricht ja Esperanto und auch deine Mutter. Oder wie ist das? Na, sagt er, als ich, bis zu 4 Jahren wurde ich nur in Esperanto erzogen. Und wenn ich mit meinen Eltern sprechen wollte, ging das nur in Esperanto. Und später habe ich erst dann irgendwann mal mitgecheckt, schreibt er, es gibt ja noch andere Sprachen außer Esperanto, außer Esperanto. Ja, deine Mutter kommt also aus Polen und dein Vater aus Japan. Und er wohnt jetzt in Deutschland. Naja, sagt er, nach der Hochzeit meiner Eltern hat Mutter mit mir ein paar Monate in Japan gewohnt, aber das hat ihr wohl nicht so gut zugesagt. Da sind meine Eltern aber kurzerhand nach Deutschland umgesiedelt und außerdem, sie wollte nicht nach Polen, damals gab es dann auch den Sozialismus und das war, wie gesagt, nicht so sehr für sie anziehend. Und aus diesem Grunde sind sie eben gleich mit 3 Sprachen zusammen aufgewachsen. Ja, sagt er, meine Eltern sprechen nur Esperanto, sagte ich schon, meine Großmutter aus Polen, die ist so begeistert von dieser Sprache, dass sie nun mit ihm gar nicht mehr Polnisch spricht, sondern auch Esperanto. Und man könnte sagen, das ist unsere Familiensprache. Nächste Frage. Esperanto als Muttersprache wird ja von vielen kritisch betrachtet. Findest du es gut und richtig, seine Kinder mit und auf Esperanto zu erziehen? Na ja, sagt er, selbstverständlich. Denn wenn man als Kind Esperanto lernt, ganz automatisch und ganz natürlich, ist das dann eine ganz natürliche Familiensprache, die man genauso natürlich lernt. Und wir müssen erst einmal noch Musik machen. Ja. Und dann machen wir ein bisschen weiter mit dem Interview.
Ja, wir dürfen nicht allzu lange hintereinander reden, sonst werden wir und auch Sie vielleicht müde, liebe Hörer und Hörer. Wir haben uns heute Zwischenmusiken ausgesucht, und zwar das Jahrhundertfest von André Rieu. Er hat also dann zum großen Jahrhundertwechsel diese Lieder alle aufgenommen und wir spielen einige von dieser CD. Musik. Liebe Hörer und Hörer, wir machen weiter mit unserer Sendung Esperanto-Welle, und zwar die Themensendung, und wir sind bei den Menschen, den Kindern, den Jugendlichen, auch den Erwachsenen, die von Kindheit an Esperanto mitgelernt haben.
Ja, wir haben einen jungen Mann, der ist Pole, also ein Elternteil polnisch, die Mutti, der Vater ein Japaner, sie leben in Deutschland. Dieser junge Mann wurde in Esperanto erzogen. Und nicht nur die Eltern haben Esperanto gesprochen, sondern auch zum Teil die Verwandtschaft. Und er wird nun befragt, wie ihm das nun so als Kind ergangen ist. Und dazu muss man Folgendes sagen: Das, was in den normal gemischten, national gemischten Familien so abläuft, das merkt man gar nicht. Im Esperanto ist es eben was Besonderes, weil es, wie gesagt, das Esperanto-Volk als solches nicht gibt. Also sehr schwierig. So, und nun wird er gefragt, wie lief das da und so. Und dann hat er ganz natürlich das empfunden. Seine erste Sprache war eben Esperanto. Und jetzt muss man Folgendes dazu wissen, das weiß er natürlich nicht als Kind, dass es verschiedene Regeln gibt, die man einhalten soll. Zum Beispiel, wenn man also mit Kindern ab zweites Lehrjahr, also eigentlich schon ab der Geburt, die Kinder hören genau, was man sagt, manche sagen sogar, die hören schon vor der Geburt, einfach in Esperanto sprechen. Aber es gibt dann verschiedene Regeln. Man sagt, eine Person, eine Sprache. Wenn also die Großmutter, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Polnisch spräche, dann Polnisch. Ein Elternteil spricht Polnisch, der andere spricht Esperanto, weil Esperanto ist ja das Wichtigste dabei, aber untereinander geht das dann nur in Esperanto. Also da sollte man schon aufpassen, dass so ein Kind nicht durcheinander kommt, die sowieso nicht, aber dass sie eben wissen, die Person kann die und die Person jene Sprache. Dabei ist das überhaupt nicht schlimm in der ersten Phase des Kindes, wenn sie zu Hause nur Esperanto sprechen und das Kind auf der Straße beim Spielen dann mit deutschsprachigen Kindern in Kontakt kommt und automatisch dann Deutsch lernt, um bei es in Deutschland zu bleiben. Es gibt dann einen Knackpunkt, das ist dann so 6-7 Jahre, wo die Eltern, erstmal wird ja diese Sprache mündlich nur übermittelt, ich gehe mal davon aus, dass das ein korrektes und sauberes Esperanto sein muss, dass also der Sprecher das ganz gut beherrschen muss, dass das Kind, auch wenn Esperanto-Freunde aus dem In- und Ausland zu Gast sind, dass man sie bittet, mit den Kindern oder mit dem Kind Esperanto zu sprechen. Aber dann kommt der Knackpunkt, 6-7 Jahre, dass man auch die Sprache schriftlich übermittelt. Dass man ihnen so erklärt, es gibt hier Buchstaben und die sind so und so. Und dass sie also das wirklich lesen und auch schreiben können, nicht nur hören. Das ist eine Hürde, die viele Eltern nicht richtig machen und vernachlässigen oder eben vergessen. Das Kind kann auch alleine sich das aneignen, ist es aber schwierig. Dann hat er geschrieben, da gibt es noch ein anderes Phänomen. Die Esperanto-Freunde, die so allgemein zum Esperanto stoßen, tun das aus eigener innerer Überzeugung, sagen wir mal so. Und diese Kinder empfinden Esperanto nicht als etwas, eine Idee, sondern für sie ist das eine Sprache. Und die kann man und dann ist gut. Das heißt also, ihnen fehlt diese innere Begeisterung und Einteilnahme für die Bewegung, und die kann man nur wecken, indem man sie so früh wie möglich, möglichst auch schon ab jüngsten Kinderbeinen an, mit Esperanto in der Praxis zusammenbringt. Es gibt in jedem großen Kongress sogenannte Kinderkongressetoi, also kleiner Kinderkongress, wo die Kinder von erfahrenen Pädagogen in Esperanto dort zusammengefasst und betreut werden. Es gibt Kinderferienlager in Esperanto. Das heißt also, dass sie mit der sogenannten Esperanto-Bewegung sehr früh und auch auf ganz natürliche Weise zusammenkommen. Und wenn ihnen das zusagt, und auf keinen Fall darf man Druck ausüben und sagen, du musst und du sollst und außerdem, sondern das muss in einer zunächst im kindergemäßigen spielerisch funktionieren. Und das sagt dieser junge Mann in seinem Interview, dass er eben Esperanto-Musik gehört hat, dass er mit Esperanto-Kindern zunächst zusammenkam und dann auch mit Esperanto-Jugendlichen, jetzt ist er ja jugendlich. Und dass auch die Musik war eine sehr wichtige Geschichte. Dann hat er sich mit anderen Schallplattenunterhaltern zusammengeschlossen, die auch Esperanto-Sprecher sind sozusagen, Denavskaj. Und er ist also wirklich integriert. Und was aus ihm wird, weiß man noch nicht. In jedem Falle ist er eines der Exemplare, die man vorzeigen könnte, wenn man wollte, wo man sagt, hier ist einer, der ganz natürlich Esperanto spricht, von der Geburt aus an, und weil man immer uns abspricht, dass es so und sowas gibt. Und wie gesagt, es gibt hier verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen. Ich werde dann mal später zu einem noch kommen, wenn also der Esperanto-Sprecher ein bisschen weiter weg ist. Also nicht jeden Tag mit dem Kind zusammen ist. Ja, vielleicht können wir erstmal Musik machen.
Ja, das ist wieder soweit, die Zeit wieder ran. Und wir spielen von der CD von Rieu gleich den zweiten Titel. Hörer, es geht weiter im Text. Die Esperanto-Welle ist hier vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Heute unsere Themensendung zu dem Thema Geboren und Esperanto gelernt. Also Esperanto-Sprecher von Geburt an sozusagen. Und Werner, hast du noch den nächsten Beitrag?
Ja, wir haben einen polnisch-japanischen Esperanto-Jugendlichen hier zitiert. Es gibt, wie gesagt, nicht Hunderttausende von diesen Phänomenen, aber die Wissenschaft hat, also die Sprachwissenschaft, das ist ja ein Thema, was ja auch aufgearbeitet werden muss. Und mir ist ja ein Artikel in einem Buch, liegt mir vor, von Dr. Rudolf Fischer, der ist Professor für Sprachen an der Uni in Münster. Und der hat also in seiner Verwandtschaft das mal untersucht. Das ist eine alte Esperanto-Familie und alle, die aus der Familie Fischer kommen, sprachen in der Regel von der Geburt an Esperanto. Und er hat das einmal so beobachtet, ein bisschen notiert und schreibt eben, dass Voraussetzung ist natürlich, dass der Esperanto-Sprecher eines Elternteiles muss also die Sprache gut können, denn das Kind kann die Sprache nie besser als das, was die Eltern sprechen. Das ist die Voraussetzung. Aber wir gehen ja davon aus, dass das Esperanto-Freunde sind, die sich verlieben und dass die automatisch natürlich ein gutes Esperanto sprechen. Und er hat das mal so ein bisschen untersucht, das ist ganz ulkig, wie sein Enkel mit Esperanto umgeht. Und er hat erst mal festgestellt, da gibt es überhaupt keine Probleme. Das Kind versteht das sofort. Und die Theorien, es gab mal im Esperanto zu Beginn der Bewegung, in der Jahrhundertwende 1900 herum, riesige Diskussionen. Wir haben im Esperanto ein Wortbildungssystem und da gibt es eine Silbe mal, die das direkte Gegenteil aussagt, wie granda, mal granda, granda groß, mal granda klein, rapida, schnell, mal rapida, langsam. Und diese Theorie wurde damals verfochten mit Leidenschaft. Man wollte diese Vorsilbe abschaffen. Und er schreibt, dieses Kind, sein Enkel, hat das sofort begriffen, wie das funktioniert und ganz natürlich angenommen. Und stellt auch verschiedene Spracherwerbsphasen fest. Und sein Enkel spricht also Deutsch und Slowenisch, nicht Slowakisch, und Esperanto natürlich. Also ein ganz auch internationales Kind. Und er als Wissenschaftler kann nicht einschätzen, ist das nun schon die Sprache Nummer 1 oder ist es die Sprache Nummer 2, denn oder die Sprache Nummer 3, man nennt das dann bilingual oder trilingual, wie ein Kind erzogen wird. Aber er hat das mit seinem Kind also alles ausprobiert. Er spricht also ein sehr deutliches und klares Esperanto. Er kann natürlich viele Laute von Anfang an nicht beherrschen, das hängt auch mit der Entwicklungsphase des Kindes zusammen. Und er schreibt dann zum Beispiel das deutsche Wort Meerschweinchen, klingt bei diesem Kind in Deutsch so ähnlich wie Meerschweinchen. Und Esperanto hat dann gemerkt, das heißt Cobayo, also hat er immer Cobayo verwendet, auch im Deutschen, weil dieses Meerschweinchen auf Deutsch ihm sehr kompliziert war. Das ist also eine absichtliche Verwechslung, weil es ihm bequemer erscheint. Das verliert sich mit der Zeit nachher. Und wenn zum Beispiel, das ist ein ganz kleines Kind, nicht 2,5 Jahre, 3 Jahre, anziehen, nicht? Surmeti, Schuhen, Surmeti, Jakon. Und dann ergänzt das Kind, ja, Surmeti, Schalon. Ein Schal auch noch anziehen. Weiß manchmal die Vokabel nicht. Zum Beispiel schreibt er hier, wollte sagen, dort ist ein Vogel, kennt die Vokabel nicht, hängt aber dann an das ihm bekannte Wort von ihm, Vogler, dort ist ein Vogel, Birdo. Birdo kannte er noch nicht. Und das ist, wie gesagt, darum darf man nicht Angst kriegen, sondern er lernt sehr schnell und er merkt auch, er stutzt dann erstmal und dann spricht er das aus, damit es wenigstens so ein bisschen nach Esperanto sich anhört. Das verliert sich schnell. Aber man muss das hinnehmen. Und dann muss man eben auch sagen, korrigieren, behutsam, so ist das richtig. Das betrifft übrigens alle anderen Sprachen genauso. Und ja, mit dem Mal habe ich schon gesagt, dann hat er eben sofort begriffen, aha, groß, klein, kann man eben mit dieser Vorsilbe Mal wunderbar hinmachen. Und er schreibt, obwohl Martin absolut keine Schwierigkeiten mit diesem Präfix Mal hat, und dieses Präfix war ja eine heiße Diskussion vor 100 Jahren, habe ich niemals eine Verwechslung bei ihm dokumentieren können. Genauso mit dem Suffix Egg, was etwas verstärkt, vergrößert. Sofort geschnallt, so läuft das. Und man muss sich überlegen, dieses Kind ist, kann noch nicht logisch denken, sondern empfindet das alles aus einer kindlichen Perspektive. Und wie gesagt, die Mischsprache, die dann so entsteht, das empfindet das Kind, aber er muss eben aus dem Vokabelschatz, den er gerade hat, dann das Richtige zusammenbasteln. Und dann entstehen eben mit deutschen Stammworten und Esperanto-Endungen, die ein Deutscher dann natürlich sofort versteht, ein Ausländer nicht. Und das hat sich dann aber in den späteren Jahren wunderbar alles begeben. Das Kind sortiert sofort alle Sprachen. In diesem Fall lernt es ja mehrere, unter anderem Esperanto. Und da gibt es überhaupt keine Verwechslungen. Wie man sagt, die Kinder waren durchdreicht und dann können sie gar nicht mehr reden, nicht? Das gibt's also nicht. Und dieser Professor hat das also sehr sorgfältig in seiner Familie durchprobiert und sagt also, keine Probleme. Und hier entsteht also in dieser Zeit ein neuer Denaska, ein geborener Esperanto-Junge. So, ist vielleicht wieder für Musik?
Ja, wir machen weiter mit Musik, dem Dritten Titel von André Rieu. Thank you. FM Radio Treff 88,0 hören Sie die Esperanto-Welle heute mit der Themensendung. Unser erstes Thema ist von Anfang an, seit Geburt, Esperanto sprechen. Denaska, Esperantisto, also jemand, der mit der Muttersprache auch gleichzeitig eine Mutter- und eine Vatersprache gelernt hat.
Ja, Werner, du hast auch eine Episode dort mal gelesen.
Ja.
Von einer Esperanto-Familie aus Leipzig, glaube ich.
Ja.
Ja, das erzähl uns
das
mal.
Es geht um eine Frau, Ino Kolbe. Sie hatte schon so einen außergewöhnlichen Vornamen. Ino als Vornamen, das war ihr zweiter, sonst hieß sie Frinjau, glaube ich, von Frida, ne?
Ja.
Ihre Mutter hieß Frida und im Esperanto heißt das, wie heißt die Form?
Die Koseform.
Die Koseform Frinjau. Frinjau Ino Vogt hieß sie. Wir haben sie kennengelernt, erstmal schriftlich. Irgendwann hatte sie, da sie schon sehr, also von Geburt an Esperanto sprach, ist sie auch im Esperanto-Verband der DDR gewesen und hat dort in Leipzig damit begonnen, die alten Zeitungen in den Archiven durchzulesen und hat danach ein kleines Buch geschrieben. Die Arbeiter-Esperanto-Bewegung in Westsachsen. Da habe ich mich schon gewundert. Und wir haben dann später mal Detlef Blanke gefragt. Ja, sagt er, die hat sich hingesetzt und hat diagonal so gelesen, alle Zeitungen. Und hat alles, was sie da noch gefunden hat, zusammengetragen. Später haben wir dann gemeinsam, als es die DDR nicht mehr gab, eine Gruppe gebildet, die Geschichte des Esperanto-Verbandes der DDR ein bisschen zusammengetragen hat. Ja, damals haben wir gesagt, wenn wir das nicht tun, weiß es nachher keiner mehr, wenn wir irgendwann sterben.
Ja, genau, das ist
das
ganz wichtig.
War eine sehr erfolgreiche.
Was man nicht aufschreibt, geht verloren.
Ja, und da war jetzt Ino Kolbe, hieß sie jetzt, nicht mehr Ino Vogt, auch dabei. Sie hatte nämlich als Lektorin gearbeitet in Verlagen und war nun also für uns auch besonders geeignet, alles, was wir zusammenschrieben, dann auf Richtigkeit durchzulesen, nicht? Also Korrektur zu lesen. Und diese Ino Kolbe, geborene Ino Vogt, hat Folgendes erlebt. Ihre Eltern waren, ihr Vater war ein Arbeiter, der später, weil er keine Arbeit mehr hatte, selbstständig wurde, aber beide Elternteile waren Esperanto-Freunde. Und dieser Herr Vogt hat sich das in den Kopf gesetzt, zu Hause kein Wort Deutsch zu sprechen, sondern nur Esperanto mit seiner Frau, mit seinen Familienangehörigen, die manchmal sehr böse waren, und auch mit seinen Kindern. Also lernten die Kinder, sie hatte noch einen jüngeren Bruder, von Geburt an nur Esperanto. Und eines Tages sind sie dann ja auch so alt, dass sie alleine auf die Straße gehen können und mit den anderen Kindern spielen. Und das hat zu Anfang das Spielen ja ganz gut geklappt, aber die Verständigung nicht so gut, denn die beiden Kinder mussten ja auf der Straße jetzt Deutsch lernen. Und sie hatten die Begriffe alle im Kopf und manchmal, nach der ersten Zeit hat sich Ino Kolbe dann später erinnert, sie hat nämlich mal auch ein zweites Buch geschrieben, Mein Leben für Esperanto, dass sie eines Tages zu ihrer Mutter gelaufen kam und hat gerufen, Mama, 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 la infame diris mia turbo estas kreisel.
Ja, sie hat also gerufen, sie spielte auf der Straße und wurde angesprochen, lief zur Mutti und sagt, Mutti, Mutti, die Kinder auf der Straße sagen zu meinem Turbo Kreisel, Kreisel. Und das ist aber kein Kreisel, das ist doch ein Turbo.
Ja.
So, das war sie ganz erstaunt.
Und um das mal abzuschließen, sie haben in Leipzig auf der Straße so gut Deutsch gelernt, hat sie dann geschrieben, dass sie bei Einschulung keine Probleme hatten. Das hat mich am meisten gewundert.
Ja, vor einer kurzen Zeit haben wir ja mal unsere Informationsstände gehabt.
Ja.
Und da stoßen wir zufällig auf eine Dame, schon recht betagt, aus Neubrandenburg, Dasseberg. Und die erzählte uns folgende Episode. Sie gehörte zu einer Esperanto-Familie. Mutter, Vater sprachen nur Esperanto. Sie als kleines Kind natürlich auch. Und diese Eltern haben, zur Nazi-Zeit war ja Esperanto sofort verboten worden, weil das ja eine linke Bewegung ist eigentlich.
Ja, und weil der Verfasser für sie ja ein Jude war.
Ein Jude war. Adolf hat ja in seinem Mein Kampf geschrieben, Esperanto ist die Sprache der jüdischen Weltherrschaft. Na gut.
Ja.
Also dieses Esperanto-Ehepaar gehörte zu der illegalen Esperanto-Bewegung im damaligen Deutschland nach 1933. Und die haben unter anderem im Elbsalzsteingebirge illegale Esperanto-Treffen durchgeführt. Und die verliefen ganz einfach. Sie haben Ausflüge gemacht, scheinheilig, mit Kindern und so. Und plötzlich waren sie untereinander und haben Esperanto gesprochen. Mit ihren Kindern zusammen als Tarnung. Naja, und das ist ganz natürlich, dass die Kinder dabei sind. Leider ist dieses Ehepaar auseinandergegangen. Das hat einen politischen Grund. Der Vater gehörte zur sozialdemokratischen Esperanto-Bewegung, die Mutti zur kommunistischen Esperanto-Bewegung. Und deswegen ging die Ehe nicht, das ist furchtbar. Und deswegen wurde auch ihr Esperanto nicht weiter gepflegt. Vater war dann auch im Krieg später. Naja, das war als Episode, wo ein Kind verloren gegangen ist, der Esperanto-Bewegung, wegen einer politischen, hässlichen Situation. Ja, das mal so als Episode. Das Anliegen, was wir hier eigentlich vorbringen wollen, ist, es gibt natürlich im Esperanto eine ganz schwache, aber eine immer präsent vorhandene Esperanto-Gesellschaft, die geborene Esperantisten hervorbringt. Das ist sprachwissenschaftlich äußerst wichtig, weil es gibt ja vieles für und vieles gegen Esperanto, aber es gibt eben auch Wissenschaftler, die wirklich ernst behaupten, Esperanto ist von Kindern gar nicht erlernbar. Das ist also so absurd, wie es gar nicht absurder sein kann. Aber Fehler, die man oft wiederholt, die werden dann irgendwann anerkannt. So, damit schließen wir erst einmal ab.
Ja, ich habe aber noch eine kleine Ergänzung, die dazu passt. Ich habe nämlich beim Blättern im Internet bin ich auf eine Partei gestoßen, eine Weltpartei. Und da tauchten zwei Namen auf, die mir nicht fremd waren, nämlich die eine Weltpartei ist zu erreichen mit der Adresse Frau Nan Matthias Wang in Wiesbaden. Und verantwortlich für die Internetseiten ist Dr. Ulrich Matthias. Das ist nämlich ein Ehepaar. Und ich erinnere mich deshalb so gut, weil ich nämlich vor ungefähr 5 oder 6 Jahren das Hochzeitsbild gesehen habe von den beiden. Sind beide Esperanto-Freunde und sie haben inzwischen schon auch 2 Kinder und ich bin fest der Überzeugung, dass die Kinder beide mindestens 2-sprachig aufwachsen.
Mindestens, ich vermute 3-sprachig.
Ja. Denn sie ist, glaube ich, sie ist jedenfalls eine Asiatin, entweder Chinesin oder Koreanerin.
Oder Japanerin.
Ja, nein, das ist, na gut, das ist auch möglich. Wir machen die nächste Musik und kommen dann mit einem anderen Themenkomplex.
volas la telefon, volas audi nur min. Mia vetas via beson, de mi revas sentin.
So, wir machen weiter im Thema. Wir beginnen jetzt mit Werner. Was hast du jetzt für ein Thema?
Ja, eigentlich wollen wir jetzt über unser Wochenendseminar sprechen, aber zuvor noch, weil du das angedeutet hattest, Esperanto und Politik, das ist vielleicht mal ein Thema für eine gesamte Sendung, nur so viel. Es gibt natürlich in Europa verschiedene Parteien, die Esperanto zumindest in ihrem Wahlprogramm drin haben oder zumindest Esperanto so gut es geht unterstützen. Die berühmtesten sind die Grünen, die internationalen, also die europäischen Grünen unterstützen Esperanto. Dann gibt es die radikal-pazifistische Partei, Radikaler Partio, die das auch konsequent macht. Das sind also friedensbewusste Menschen. Es gibt aber auch einzelne Abgeordnete im Europaparlament, die Esperanto-Sprecher sind. Jedenfalls diese, und auch diese Europapartei, die Uno Mondo, eine Weltpartei. Es gibt also verschiedene Gruppierungen und Interessenvertreter, die das Esperanto bekannt machen wollen. Und die arbeiten auch sehr fleißig im Europaparlament. Man muss natürlich wissen, Esperanto ist keine europäische Sprache im eigentlichen Sinne. Ihre Sprachwurzeln sind natürlich europäisch, aber sie wird nicht gesprochen. Also die Position ist nicht sehr besonders stark. Die Interessen sind da ganz anders gelagert. Es geht ja eigentlich um die Amerikanisierung Europas, sprachlich, kulturell und wirtschaftlich. Und das sehen wir auch jetzt mit der Finanzkrise. Aber man soll das nicht unterschätzen, Esperanto hat eine durchaus interessante Position und alle europäischen Abgeordneten des Europaparlamentes wissen immer um Esperanto. Und wenn man sie anspricht bei irgendwelchen Interviews, sind sie recht gut informiert. Nur so viel, wir sind nicht Beherrscher, sondern wir schlagen nur vor. Die Esperanto-Freunde können und wollen nicht irgendwas einführen, aber sie können initiieren und das machen wir recht gut. Das ist noch so Problematik Esperanto in den verschiedenen Parteien. So, jetzt kommt entweder noch eine kleine Musik.
Ja.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir sind inzwischen im Studio 3. Werner und dazugekommen ist Stefan, der beim Amt noch was zu tun hatte. So, unser Thema ist jetzt, warum soll ich Esperanto lernen und wo und wie geht das am besten? Und dazu möchten wir Ihnen einige Angebote machen. Zum Ersten führen wir seit einigen Jahrzehnten einmal im Jahr ein Wochenendseminar Esperanto durch. Seminar bedeutet, dass dort zwar Unterricht erteilt wird, aber man auch in Form der Diskussionen und so weiter, dass Esperanto sich vervollständigt, denn jeder kann sich daran beteiligen und jeder weiß was anderes. So, Seminar bedeutet, dass wir Sie ganz herzlich einladen, erst einmal die Anfänger und die Neugierigen zum 21. bis 23. Oktober in die Oststadt. Das ist der Freitag, der 21. bis Sonntag, der 23. im Neuwoba-Treff in der Salvador Allende Straße Nummer 18. Das sind diese drei einzelnen Hochhäuser und davon ist das das mittlere. Das erzählen wir nur deswegen, weil ja nicht jeder weiß, wo das ist. Und da bieten wir, wie gesagt, den Schnupperkursus an. Das beginnt am 21. um 19 Uhr und endet am 23. um 12 Uhr. Wer nicht an allen drei Tagen da sein kann, ist kein Problem. Wir vermitteln dort das gesamte Esperanto für alle Anfänger, indem wir ihnen das gesamte Esperanto in Form eines kleinen Buches vorstellen. Dazu gibt es eine Eigenversorgung mit Essen und Trinken. Da muss jeder mithelfen und mitmachen, wie die Pfadfinder, weil das ja alles sehr kostengünstig sein soll. An Kosten fallen ca. 15 Euro an für ein Abendbrot am Freitag, für Frühstück, Mittagessen, Kaffeeklatsch und Abendbrot am Sonnabend und für Frühstück am Sonntag. Und wenn noch was übrig ist, machen wir auch noch ein Mittagessen am Sonntag, sodass also wirklich jeder kostengünstiger geht es nicht. So, wir meinen, dass es also wichtig ist, dass man sich mal mit Esperanto beschäftigt, denn Esperanto ist ja nicht nur eine Bewegung, eine Idee, die begeistert, sondern es gibt auch ganz handfeste Gründe und das nennt man Propedeutik. Propedeutik ist ein alter Begriff, schon uralt. Das bedeutet, dass ich aufgrund von gemachten Erfahrungen auf neue, zu erwerbende Erfahrungen schließen kann. Und sprachlich ist das ganz wichtig. Wir sagen also, wenn ihr eine neue Sprache lernen möchtet, sagen wir Französisch oder Englisch oder Russisch oder modern jetzt Chinesisch, Japanisch, dann ist es sehr, sehr günstig und hilfreich, davor Esperanto zu lernen, weil der Aufbau des Esperanto, die Grammatik, die Orthographie, die Wortbildung derart logisch und übersichtlich ist, dass man sich nicht in den Nebenregeln und Sonderregeln und Ausnahmen einer Nationalsprache verliert, sondern wenn man das gepackt hat, das System Esperanto, kann man also dann überlegen, aha, so ist das gemeint in der neuen Sprache, die ich dann lernen soll, da kann ich also mich viel besser auf Esperanto berufen, um diese neue Sprache zu durchdringen und zu erlernen. So, das mal so als Grund. Natürlich freuen wir uns, wenn ein Neugieriger oder ein Anfänger nicht nur mal reinschaut, sondern sich auch weiter mit Esperanto beschäftigt, aber das kommt von alleine und ist ihm ganz alleine überlassen. Werner, sag nochmal was.
Ja, ich möchte das noch ergänzen. Diese drei Hochhäuser in der Salvador Allende Straße, davon das mittlere hatten wir gesagt, die Eingänge sind von der Hofseite und dieser Neuwoba Treff hat einen besonderen Eingang mit einer kleinen Treppe und da steht dran Nachbarschaftstreff. Aber das ist dann auch sehr leicht zu finden. Am Haupteingang, wo die vielen Klingeln sind, da kann man natürlich auch klingeln, aber da kommen wir dann so sehr schlecht hin. Man müsste schon an die kleine Treppe kommen, aber wir sind ja da und die Tür lassen wir immer offen. Das nochmal als Ergänzung und wir machen eine kleine Pause.
Äußerlich sind wir zu erkennen, dass dort eine Esperanto-Fahne flattert, eine grüne Fahne und da, wo die Fahne flattert, da sind wir.
Ja. Wir machen noch eine kleine Pause und dann stellen wir nochmal vor, wo man im Internet vielleicht auch etwas über Esperanto lernen findet. Liebe Hörer und Hörer, die Esperanto-Welle ist wieder da. Wir sind beim zweiten Thema dieser Themensendung, und zwar Esperanto lernen. Dazu hat Rainer Fendi schon etwas ausgeführt, und ich habe dazu mal im Internet geblättert. Und zwar habe ich eingegeben Esperanto lernen, diesmal nur in Deutsch. Beim nächsten Mal kann ich ja vielleicht mal in Esperanto machen, mal sehen, was da passiert. Und ich habe 159.000 Antworten gefunden. Und da habe ich erstmal geblättert bis 50 und bin dann von 50 rückwärts gegangen, und da fand ich dann Keck. Ein kostenloser Esperanto-Kurs, initiiert vom Deutschen Esperanto-Bund seit 1990. Das ist eine Möglichkeit, Esperanto zu lernen. Ich gebe immer nur die Möglichkeiten an. Wenn mir noch was dazu einfällt, sage ich auch dann. Dann habe ich gefunden www.fortbildung.com. Esperanto, dort geht es allgemein um Fortbildung, um Sprachenfortbildung. Und unter Esperanto habe ich dann so eine Form, eine Art Formblatt gefunden. Und dann sollte ich danach suchen. Eine Auswahl. Erstens in der Umgebung, zweitens in Deutschland, drittens in Österreich oder in der Schweiz. Das habe ich alles mal versucht. Und leider haben sich viele bei Esperanto bei dieser Seite nicht gemeldet, denn die einzige Antwort, die ich immer bekam, hieß IC Herzberg. Oder wie heißt das IC?
Ja. Internationalzentrum.
Ja. Vielleicht kannst du mal dazu was sagen.
Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Ich weiß nicht, wer nun daran schuld ist. Herzberg ist etwas ganz Besonderes in Deutschland. Da kommen wir ein bisschen jetzt aus dem Thema, aber das ist nicht so wichtig. Herzberg ist die bisher einzige Esperanto-Stadt in Deutschland, die also ganz offiziell mit Beschluss des Magistrates sich so nennt. Esperanto-Stadt, das hat uralte Ursachen. Und der Bürgermeister, die verschiedenen Parteien des Staatsparlamentes machen da also mit, und sie erheben sich dadurch hervor. Dort gibt es also eine sehr aktive Esperanto-Gruppe, die die gesamte Ausbildung von Lehrer, Esperanto-Lehrern, von verschiedenen Pädagogen, Weiterbildung und so weiter, alles auf dem Gebiet Esperanto macht.
Weiterbildungskurse, wer schon Esperanto kann. Und Prüfungen gibt es da.
Prüfungen, internationalen Kodex, werden da Prüfungen mit richtigen Zeugnissen ausgegeben. Das ist also das internationale Zentrum in Herzberg. Das war so am Rande. Nein, mich wundert das deswegen, weil es in der Esperanto-Welt, im Internet, gibt es unzählige von Angeboten zum Lernen von Esperanto. Es gibt im gesamten deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland, in fast allen Ländern, will ich mal sagen, Bundesländern, Angebote an Esperanto-Seminaren, an Esperanto-Wochenenden, an also Fortbildungsveranstaltungen der verschiedensten Art. Dass das dann nicht im Internet, das weiß ich nicht, warum das da nicht drin stand, ist auch nicht so wichtig. Nur ist schade, wenn dort ein nicht vorbelasteter Freund mal reinguckt, der ist dann vielleicht enttäuscht. Nein, wir bieten Ihnen also an, nach Neubrandenburg zu kommen, 21. bis 23. Oktober, also in 14 Tagen, sich mal mit Esperanto zu beschäftigen, mal ganz ungezwungen in einer kleinen, leider kleinen Gruppe mit Esperanto bekannt zu werden. Sie kriegen in dieser Zeit, in diesen 3 Tagen, also sind ja nur 2 Tage eigentlich, Freitag Nachmittag Abend und bis Sonntagmittag, kriegen Sie das gesamte Esperanto-Material vermittelt. Und wer sich weiter informieren möchte, haben wir viele Angebote, ob das dann über Internet weitergeht, wir haben auch CDs und alles Mögliche. Das sind dann Dinge, die danach kommen. Sie finden uns übrigens im Internet unter www.esperanto-nb.de. Das ist ein Angebot, ein Warenhaus an Informationen. Da können Sie sich, und wir sind auch verlinkt, also vernetzt weltweit. Da geht es dann so, also unsere Netzseiten sind in Deutsch und in Esperanto. Das macht René aus Neustrelitz ganz perfekt. So, das ist also dieser Schnupperkurs, oder wie man ihn auch nennen will, ist egal. Ein Anfängerkursus, ein Bekanntmachungskursus der internationalen Sprache. So, Werner, jetzt bist du noch dran, ne?
Ja, ich habe also, wie gesagt, unter dem Stichwort Esperanto lernen im Internet geblättert und habe da gefunden Ulrich Matthias, Ulrich Matthias, ein bekannter Esperanto-Freund, bietet auf einer Seite 19 Mal Esperanto-Lernmöglichkeiten an, auch mit Material, auch individuelle Betreuung. Die deutsche Esperanto-Jugend ebenfalls bietet 6-mal in Deutschland, ohne uns hier in Neubrandenburg zu nennen, auch Weiterbildungskurse an mit Anmeldeformular. Und dazu habe ich mir geschrieben Anlage 1, da ist zum Beispiel Hinweis auf einen Kurs Esperanto, den man im Internet, den man aber auch von einer CD lernen kann und sogar mit Sprechbeispielen, wie die Wörter ausgesprochen werden sollen und so weiter. Oder Esperanto.at, also Österreich, bietet 2-mal an in Wien. Im Esperanto-Museum Wien einen LIV-Kurs und in der Wiener Volkshochschule einen regulären Kurs. Und das über das ICE Herzberg hatten wir schon gesprochen. Dann habe ich auch gefunden, Swissa Esperanto Societor.ch bietet 5-mal an. Weist aber auf andere auch hin, zum Beispiel auf das erste, auf Englische, auf Französische, in Esperanto, in Italienisch, wird das alles angeboten. Oder Startblatt.net, ebenfalls aus Österreich. Die Uni Graz bietet bei Bedarf Esperanto-Kurse an, wenn sich einige Studenten melden. Außerdem werden dort auch Lehrbücher und Materialien angeboten. Oder es gibt eine Seite im Internet, lernu.net. Lernu heißt, auf Deutsch ist schon Esperanto, lerne. Dort kann man auch mit Anmeldung im Netz sich eine Möglichkeit schaffen, im Esperanto zu lernen. Aber es gibt auch einen freien Esperanto-Bund. KEK, kann das sein, dass der das ist?
Nein.
Der bietet einen Esperanto-Kurs an unter KEK, also einen, der woanders auch steht.
Ja, na, der Freie Esperanto-Bund ist ein Arbeiter-Esperanto-Bund. Der nennt sich in Deutschland aber Freier Esperanto-Bund.
Ja, der bietet also einen an, den man irgendwo im Internet findet. Und dann Esperanto in 10 Lektionen zum Runterladen bietet an Pavel Wimmer aus Warschau. StudioOpinii.pl steht
ja
dahinter, ja.
Also tolle Sachen. Wir müssen ja nicht so ins Detail gehen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist also die Esperanto-Welle Ondo Esperanto des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Im Studio ist Werner und Stefan. Ja. Wir bemühen uns, Ihnen Esperanto nahezubringen. Das war nur ein bisschen trockene Materie. Schauen Sie mal nach im Internet, wo wir sind, www.esperanto-nb.de, oder geben Sie einfach nur Esperanto ein in die Suchmaschinen im Internet und dann kommt was zustande. So.
Liebe Hörer und Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Wir wiederholen diese Sendung Esperanto-Welle am 22.10. um 15 Uhr und wir planen die nächste Esperanto-Welle dann für den 3.11. um 18 Uhr.
London, Venet, Nova Centro, Salamondo, Iras, Fonta, Boco, Sarfugiloi, De Facila, Vento, Nunde, Loco, Flugugi.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 19.10.2001 war Sanne Levin.